Herzlich willkommen zum Podcast von Spielvertiefung.de. Der erscheint ja alle zwei Wochen gratis. Ich lade da immer ganz unterschiedliche Gäste ein. Manchmal kommen sie aus dem Bereich der Spielepresse, manchmal aus dem Bereich der Kulturwissenschaften oder auch der Game Studies. Und da freue ich mich, dass ich heute jemanden vor dem Mikro habe, der da einiges erzählen kann. Hallo Eugen Pfister.
Hallo Jörg, danke für die Einladung.
Ja, Eugen, du bist Historiker und Politikwissenschaftler. Du hast das Forschungsprojekt Horror Game Politics geleitet an der Fachhochschule Bern. Da hast du zusammengearbeitet mit dem Arno Görgen, den einige der Zuhörer natürlich auch schon kennen, war, glaube ich, zwei, dreimal zu Gast und hat auch für die Jeevas geschrieben. Und jetzt seid ihr beide schon wieder einen Schritt weiter, ne? Erzähl doch mal, was du aktuell so machst.
Also im Augenblick leite ich auch wieder an der Fachhochschule, beziehungsweise noch konkreter an der Hochschule der Künste Bern, die gehört zur Fachhochschule. Ein größeres Forschungsprojekt mit insgesamt 20 Kolleginnen aus vier unterschiedlichen Unis zur Geschichte der digitalen Spiele in der Schweiz seit den 1950er Jahren bis 2000. Und da ist auch der Arno wieder dabei, mit dem ich einfach sehr gern und sehr gut zusammenarbeite. Und das hat letztes Jahr angefangen, wir sind jetzt im zweiten Jahr und das wird noch zwei Jahre laufen.
Da hatte ich einen Kollegen von dir zu Gast kürzlich. Ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt, wenn ich diesen Podcast ausstrahle, der andere schon live ist. Das war der Adrich Mauch und der hat zu dem Projekt CH Ludens schon einiges Interessantes erzählt. Deswegen würde ich gerne in diesem Gespräch ein wenig das Thema wechseln. Aber du kannst ja trotzdem mal zusammenfassen, worum es da eigentlich geht.
Das können wir sehr gerne machen. Also da mache ich es wirklich ganz kurz. Die Idee ist wirklich auch am Beispiel der Schweiz. Also es geht jetzt nicht nur darum zu zeigen, wie toll die Schweiz ist oder wie außergewöhnlich, sondern an einem lokalen Beispiel zu zeigen, dass Computerspielgeschichte auch abseits der uns bekannten Geschichte, das heißt, ich rede hier von Atari, dem MIT und so, das, was man immer wieder liest, also dass wir zeigen wollen, dass auch in Europa schon eine sehr dynamische Geschichte von Computerspielentwicklung existiert hat, auch schon viel früher, als man dachte. Also auch schon an den Großrechnern, an Universitäten und später Unternehmen war es ganz normal, dass auch Spiele entwickelt wurden, weil das einfach ein Zugang zu einem neuen Medium war, ganz verkürzt gesagt. Und das heißt, wir schauen uns nicht nur Spiele an, sondern eigentlich die Digitalisierung der Gesellschaft.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Ich habe da mit dem Adrich ja auch drüber gesprochen und verweise einfach mal auf diesen Podcast, ja, der mich auch sehr neugierig gemacht hat, was so das Umfeld angeht, das Gesellschaftliche. Wie sind eigentlich Spiele entstanden? Und wenn ich mich zum Beispiel mit der Geschichte der Rollenspiele beschäftige, lande ich oft bei den Großrechnern irgendwo in den USA, in denen das alles so entstanden ist. Aber wie du schon angedeutet hast, da gibt's sicherlich auch noch viele kleinere akademische Kulturen und auch private, die man da erforschen kann. Jetzt gibt es von dir auf Spielvertiefung tatsächlich schon einen Aufsatz. Und zwar habe ich ja die Reihe gestartet Game Studies. Da möchte ich einfach ein bisschen neugierig machen auf all das, was Akademiker, Soziologen, Philosophen und Kulturwissenschaftler da draußen so beschäftigt. Im Zusammenhang mit Spielen im Allgemeinen, sowohl digital und analog. Und da ging es um deinen Aufsatz, wie es wirklich war. Und zwar um historische Authentizität. Und das ist ja genau, sag ich mal, da kommst du her aus dem Fach, würde ich sagen, ne?
Ja, also das ist so mein Kerngebiet. Ich komme ja, wie ich dir im Vorfeld schon gesagt habe, eigentlich ursprünglich aus der ganz klassischen Geschichtsforschung, wo ich noch Quellen aus dem Mittelalter mir angeschaut habe und dann später aus der Neuzeit und dann in die Zeitgeschichte gewandert bin und dann zu Computerspielen. Aber ich interessiere mich auch sehr einfach für die Darstellung von Geschichte, auch mit der Frage, warum uns Geschichte überhaupt so interessiert, gerade in der Populärkultur. Warum lieben wir so historische Settings und warum suchen wir das und warum diskutieren wir dann so gerne, was ist jetzt daran akkurat oder authentisch und warum ist diese Frage so wichtig? Das beschäftigt mich schon seit längerem.
Ja, das hat mich in den 20 Jahren in der Spielepresse auch immer wieder begleitet. Bei mir war auch das Mittelalter ein Thema an der Uni, von dem Karolingerreich eben bis über die Wikingerzeit, aber auch ins Spätmittelalter hinein und dann hin zur Neuzeit. Und da gab es ja viele, viele Spiele, die sich natürlich der bekanntesten Motive und Themen bedienen. Also die Wikinger habe ich jetzt schon erwähnt, aber der Ritter, ich verkürze das jetzt mal, ist ja auch so ein Ding. Mhm. Oder sage ich mal so ein Archetyp, der immer wieder vorkommt. Und aktuell gibt's ja auf der einen Seite zum Beispiel dieses Aufbaustrategiespiel im Mittelalter namens Manor Lords, das durch die Decke ging. Und auf der anderen Seite naht da schon ein Spiel namens Kingdom Come Deliverance 2 in diesem Jahr. Die Strategen erinnern sich natürlich an die Total War-Reihe, da gibt's auch immer wieder Themen. Welche historisch inspirierten Reihen haben dich denn ganz unabhängig von deiner Rolle an der Uni jetzt fasziniert als Spieler?
Okay. Ja, also das bringt mich dann aber an die Uni schnell wieder zurück. Weil dann würde ich jetzt von den Spielen reden, die ich einfach in meiner Jugend gespielt habe, und die haben sehr bald ja mein Interesse an der Geschichte geweckt, also noch so als Teenager. Und das war zum einen ganz massiv Sid Meier's Pirates, also das noch aus den 80er Jahren, das sicher seinen Grund oder sicher seine Rolle da mitgespielt hat, dass ich dann meine Diplomarbeit über die Piraterie in der Karibik geschrieben habe.
Also ach, war, das ist ja super interessant.
Also das war, ja, und ich meine, das ist ja so eigentlich das Best-Case-Szenario. Mich hat so ein Setting irgendwie aus irgendwelchen Gründen fasziniert und dann bin ich aber dabei geblieben. Und ich meine, Sid Meier's Pirates bietet sich oder bot sich damals auch sehr dafür an, weil das hatte so ein dickes Handbuch, wo schon Literatur auch angegeben wurde, die ich dann teilweise auch nachher gelesen habe für meine Diplomarbeit. Also dann natürlich ergänzt und erweitert, aber das hat so den ersten Funken da ausgelöst. Und ich glaube, das ist schon sehr häufig noch immer der Fall bei vielen Menschen, dass da eine so Grundfaszination da ist und dass Spiele halt wirklich im besten Fall uns dazu inspirieren können, uns noch mehr damit auseinanderzusetzen.
Das ist ja eine schöne Gemeinsamkeit und Funke ist auch ein schönes Wort dafür, denn mir ging es ähnlich. Als ich damals The Bard's Tale gespielt habe, gab es da diese Stadt namens Scarabrae. Ich habe damals gedacht, das ist einfach irgendein erfundener Fantasy-Begriff. Das ist halt ein Ort, ein Dungeon, irgendwas, eine Siedlung. Das ist dann so in mein Unterbewusstsein gesackt. Und irgendwann, als ich The Bard's Tale schon gar nicht mehr spielte, aber mich dann mit dem Themen beschäftigte, ja, die ich vielleicht studieren könnte, dann kam ich auf die Geschichte und ich habe letzten Endes Skandinavistik studiert und Ohren Frühgeschichte. Und da kam das wieder zurück, dieses Interesse zum Beispiel an verlorenen Kulturen, untergegangenen Zivilisationen, an Ruinen. Und da habe ich dann schließlich auch herausgefunden, dass Scarabrae tatsächlich auch ein Forschungsprojekt in der Ohren Frühgeschichte ist. Ja. So schließen sich manchmal Kreise, aber ich wurde eben auch inspiriert durch Spiele. Später waren es dann so Sachen wie Age of Empires und so weiter. Mich mit dem zu beschäftigen, ja, was sie da eigentlich abbilden.
Genau, also das ist, gut, ich möchte jetzt nicht zu sehr gleich in meine Forschung gehen, aber das ist schon so eine Grundfrage. Also ich glaube, wir sprechen den Spielen ja auch eine gewisse Wirkmacht zu, wenn sie uns so inspirieren kann zu mehr Fragen. Zur gleichen Zeit ist es ja nie so, dass wir irgendwie unhinterfragt jede, also ich nehme mal stark an und ich glaube auch die Forschung weist uns darauf hin, dass niemand so unhinterfragt eins zu eins historisches Wissen aus Computerspielen übernimmt. Also gerade wenn man so, jetzt ist halt so dominant die Assassin's Creed-Reihe. Ich glaube, die meisten Spielerinnen wissen sehr wohl hier Fiktion, also das Fiktionale zu erkennen und im besten Fall löst es dann halt ein Interesse aus. Aber zugleich haben sie halt schon diese Wirkmacht oder diese, ja, dass sie uns inspirieren können oder sie uns dazu bringen auch, uns mit gewissen Epochen mehr zu beschäftigen als mit anderen. Also das sind ja nicht Spiele allein, sondern es ist allgemein die Populärkultur. Es ist, wenn man sich mit der gesamten Geschichte interessiert, auf der ganzen Welt, seit dem Urschleim, dann kennen wir ja gerade aus der Populärkultur nur ganz wenige so Ausnahmesituationen oder die aber dafür immer wieder wiederholt werden. Du hast schon die Wikinger genannt, die Ritter genannt, dann könnte man noch die Piraten dazugeben, die Samurai, der Zweite Weltkrieg natürlich ganz dominant, während andere Perioden, Epochen, gerade friedliche Epochen eher wenig vorkommen.
Ja, da wäre zum Beispiel zu nennen eine der längsten Friedenszeiten der Geschichte, innerhalb des Römischen Reiches, ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es unter Marc Aurel war, wo du zumindest in der Theorie reisen konntest vom Hadrianswall bis nach Sizilien, ohne dass dir angeblich irgendetwas passiert. Man darf ja nicht vergessen, selbst die Historiker interpretieren natürlich Dinge und versuchen, Geschichte irgendwie erfahrbar zu machen anhand der Quellen und konstruieren daraus ihre Sicht. Und ich habe das auch immer sehr gerne gelesen, falls denn der Historiker einigermaßen gut schreiben konnte. Was ich damit sagen möchte, auch Historiker können, ähnlich wie Spiele natürlich auf einer ganz anderen wissenschaftlichen Grundlage, dieses Tor öffnen in eine andere Zeit und können mit ihrer Sprache, mit ihrer Interpretation dafür sorgen, dass man sich in gewisser Weise wohlfühlt in der Darstellung der Geschichte. Das ist so eine Parallelität, die ich, also auf der rein atmosphärischen Ebene jetzt, die ich für mich so entdeckt habe, warum ich auch bestimmte historische Spiele lieber spiele als andere. Und bei mir ist es zum Beispiel so, nicht nur weil etwas im Mittelalter spielt, bin ich sofort neugierig, sondern es kommt schon auf die Art und Weise an, wie es inszeniert wird. Und da sind wir ja auch vielleicht ja bei diesem Kingdom Come Deliverance und der veränderten Wahrnehmung auch in der Presse und bei Fans und Spielern, was Geschichte in Videospielen angeht. als ich gestartet bin, Anfang der 2000er, war das tatsächlich noch gar nicht so ein großes Thema. Wenn, natürlich, in Age of Empires hat dann, da gab es in der Rezension oder in der Besprechung Bezüge, da hat man gesagt, das sind englische Langbogenschützen oder sowas, aber es wurde noch gar nicht so vertieft. Und aktuell habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren sind die Scheinwerfer, ist der Fokus doch stärker geworden, auch durch die gesellschaftlichen Debatten und das Interesse an der Geschichte. Hast du da eine ähnliche Beobachtung gemacht?
Es ist, glaube ich, eine intensivere Beschäftigung da. Und ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt mehr für Geschichte interessieren als noch vor 20 Jahren. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, es sind zwei parallele Entwicklungen da. Also das eine ist die Computerspielindustrie oder die Computerspielkultur, wenn man das einfach weiter begreifen will, einfach sehr viel größer geworden ist, eine größere Reichweite hat, dass es einfach viel mehr Menschen jetzt auch spielen noch als vor 20 Jahren. Und das geht so weit. Und zugleich hat sich langsam halt auch die Forschung mit einer gewissen Zeitverzögerung, wie bei allen Medien, jetzt immer mehr diesem neuen Medium zugewandt. Also in der Forschung merkt man halt wirklich, ums Jahr 2000 sind die Game Studies als eigene Disziplin entstanden. In der Geschichtsforschung hat es dann nochmal ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis da wirklich mehr Arbeiten dazu entstanden sind. Jetzt gibt es halt schon wirklich viele Monographien und auch viele Sammelbände, Zeitschriften thematischer dazu. Es wird an den Unis unterrichtet dazu. Es wird geforscht in Projekten zur Geschichte in Computerspielen. Also da haben wir so eine auf beiden Seiten halt eine Entwicklung, die in Richtung mehr Intensität in der Beschäftigung geht. Und weil ich glaube, das ist auch eine spannende Frage, ich weiß nicht, ob wir die hier aufreißen wollen, dass so unser Grundinteresse an Geschichte, dass ihr irgendwie da ist, dass ihr uns auch schon, ich weiß nicht, es hat immer begleitet, das aber gar nicht so oft kritisch hinterfragt wird. Also eine Frage, die mich schon interessiert ist, warum faszinieren wir uns überhaupt so sehr für Geschichte? Und dann kann man ja auch weiter fragen, warum gerade für gewisse Epochen besonders. Und ich glaube, da ist noch einiges an wissenschaftlicher Erkenntnis herauszuholen.
Was mir dann auch öfter begegnet ist, vor allem seit den 2010er Jahren, ist, dass innerhalb der Spielebranche, also ich wechsle jetzt mal auf die Seite derjenigen, die die Spiele herstellen, Entwickler und Publisher, dass Spiele in bestimmten Epochen dann eben auch beworben worden sind mit Begriffen wie realistisch, Simulation, das ist authentisch. Und die Spielepresse hat das dann teilweise übernommen oder auch versucht nachzuprüfen, so nach dem Motto, ist denn jetzt dieses Total War in Sachen Militärgeschichte realistisch oder ist denn jetzt dieses Kingdom Come Deliverance, das in Böhmen spielt im Spätmittelalter, authentisch, was die Bezüge angeht? Aber ich denke, da hast du auch eine Meinung dazu.
Ja, also meine Meinung versuche ich jetzt mehr zurückzuhalten. Ich versuche jetzt wirklich möglichst nüchtern, neutral, objektiv, wissenschaftlich zu bleiben. Es gibt so mehrere Ebenen. Oder um das Persönliche doch noch reinzuholen, ich habe mich vor ein paar Jahren, konnte ich mich sehr aufregen darüber, dass immer nach Authentizität gefragt wird im Spiel, nach historischer, weil ich fand, es ist nicht die Aufgabe von historischen Spielen, dass alles authentisch ist. Das ist nicht die Aufgabe der Populärkultur. Das ist keine Wissenschaft, die hat jetzt nicht muss nicht eine historische Wahrheit wiedergeben. Die dürfen auch das Ganze in einen Fantasy-Rahmen versetzen. Du hast ja von Bard's Tale geredet, die dann plötzlich historische Versatzstücke reinnehmen. Assassin's Creed hat Aliens und ich weiß nicht, was alles drinnen, Verschwörungstheorien. Auch das ist jetzt nichts Verwerfliches an sich. Problematisch wird es, wenn diese Spiele dann behaupten, sie sind aber authentisch oder realistisch. Und Assassin's Creed zum Beispiel, da ist ja die Marketingabteilung sehr, sehr klug und vorsichtig und behauptet nie, also so ist es wirklich gewesen. Während in Kingdom Come Deliverance ja der Entwickler sehr dezidiert, also man muss sich nur die Steam-Seite vom ersten Teil anschauen, erklärt hat, das war das wahre Böhmen, das ist das wahre Leben in Böhmen. Dann hat er in Kurzfilmen noch erklärt, dass es sein Ziel war, die Geschichte Böhmens im Mittelalter endlich einer Weltöffentlichkeit zu zeigen, weil niemand die kennt. Das sind halt ein paar problematische Punkte. Der erste ist, gerade die Geschichte Böhmens im Mittelalter ist in der historischen Forschung und auch international wirklich sehr gut erforscht, wird auch weiter sehr gut erforscht und das auch transnational. Also es ist nicht so, dass hier nur tschechische Kolleginnen sich intensiv damit beschäftigen, sondern da gibt's wirklich eine Community. Absurd ist ja auch, dass ja einige dieser Kolleginnen dann am Ende im Abspann genannt werden, die dann teilweise aber gar nicht so mitgearbeitet haben. Das ist alles nicht so klar. Und dann ist die Frage bei authentisch und akkurat. Das ist ja immer nur eine Auswahl, was akkurat ist. Also ich glaube, was sehr gut gelungen ist, ist die Architektur in dem Spiel. Das ist ja auch wunderschön. Also jetzt auch ein bisschen älter wieder, aber ich habe das Spiel wirklich ästhetisch wunderschön gefunden. Ich bin irrsinnig gern durch den Wald gewandert dort. Ich glaube, soweit ich das sagen kann, ich bin jetzt kein Medievist, war auch die Kleidung ganz gut. Aber dann sind schon die nächsten Fragen zur Sprache. Nein, das ist eine moderne Sprache, die da wiedergegeben wurde. Und dann auch die Frage, was wird denn gezeigt? Und wenn wir uns die Story anschauen, ich habe jetzt leider die Namen nicht alle parat, aber man spielt ja den jungen Sohn eines Schmiedes und es stellt sich dann heraus, es tut mir leid, ich spoilere jetzt, dass man in Wirklichkeit adeliger Geburt ist, und zwar der Bastard von einem mittelhohen bis hohen Adeligen, und dadurch darf man dann ja auch Ritter spielen, also Ritter sein, und dann rettet man also das Dorf beziehungsweise die ganze Gegend, das ist ein kleiner Ausschnitt der Böhmischen Lande. Und das ist ja eine Geschichte, das ist ja ein klassisches Märchen, das kennen wir aus, was waren denn die Filme? Der Ridley Scott-Film zu den Kreuzzügen hat ja 1:1 die gleiche Geschichte, nur halt in Palästina wiedergegeben. Kingdom, das ist noch Kingdom of Heavens, glaube ich. Oder dann der Ritterfilm im Heath Ledger, müsste ich jetzt auch schauen, wieder wie der hieß. Und im Grunde dann habe ich auch gezeigt, dass ja eigentlich ist es auch die gleiche Geschichte wie die von Luke Skywalker in Star Wars. Also junger männlicher Held stellt sich heraus, ist eigentlich von hoher Geburt und rettet die Welt. Und das ist ja, also das ist nicht eine authentische Darstellung des Böhmens in der Zeit, sondern das ist einfach ein Märchen. Und ich finde das auch gar nicht problematisch, weil Historienfilme dürfen solche Märchen erzählen. Aber dann zu behaupten, dass man hierher, also dass das Ziel dieses Spiels war, zu zeigen, wie wirklich der Alltag oder wie das Leben in Böhmen ausgesehen hat, das stimmt dann halt nicht.
Ja, ich kann dir da in nahezu allem recht geben. Das hat mich damals auch ein bisschen amüsiert, weil das Spiel als solches, das Abenteuer, das Fiktive, ja, der Unterhaltung dient in erster Linie. Aber nichtsdestotrotz scheint es sowohl im Umfeld der Entwicklung als auch der Vermarktung hilfreich zu sein, wenn man Begriffe wie Realismus und authentisch oder auch Simulation benutzt. Die haben sich im Laufe der Spielegeschichte ja auch verändert. Selbst ein Wizardry galt damals in den 80ern als, galt für die Leute als fast als eine Lebenssimulation, als ein Herr der Ringe, den man live erleben kann. Und wenn man sich Wizardry anschaut, wie das auf dem Apple II aussah mit den Strichkatakomben und so weiter, dann ist das quasi so eine Art Beweis dafür, dass der Wunsch oftmals Vater des Gedanken ist in dem Sinne, also dass man sich gerne in so eine Welt hineinwünscht und hineinsehnt, in so eine möglichst große, simulierte Fantasy-Welt à la Herr der Ringe. Und dann erledigt die Fantasie den Rest, selbst ohne Farbe und ohne Polygone hat das damals geklappt. Und jetzt hat sich das ja turborealistisch auf der visuellen Ebene seitdem entwickelt. Sodass, du hast Architektur erwähnt, die ist, glaube ich, auch immer das einfachste Handwerk, was das angeht. Also da war ja Ubisoft Montreal auch sehr stark.
Also es lief auch gerade, ich beschäftige mich viel mit Zweiten Weltkrieg in Spielen, da wurde auch sehr früh mit Accuracy und Authenticity geworben, und da wurden halt wirklich dann die Gewehrschüsse aufgenommen oder die Schlachtfelder, so wie du gesagt hast, die Architektur von einzelnen zerbombten Bauernhäusern wurde wiedergegeben, aber so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Meine Frage wäre, wenn, also das ist dann akkurat gewesen, sogar ich finde, man überall Health Packs, ist sofort wieder geheilt nach, ich weiß nicht, 40 Schüssen, die man schon bekommen hat. Und auf die Spitze getrieben, würde ich ja sagen, eine wirklich akkurate Darstellung des Krieges wäre ja auch so, dass man die ganzen elendiglichen Wartezeiten von Soldaten irgendwie nachbilden müsste. Auch im Ersten Weltkrieg, also diese Grabenkampf, dass man einfach über Tage nichts passiert, dann passiert kurz etwas, man wird getroffen und ist tot. Das wäre ein realistischer Shooter, aber die Frage ist auch, braucht man das? Möchte das überhaupt jemand spielen? Deswegen es ist ein sehr schwieriges Thema, wenn Authentizität also erwähnt wird.
Jetzt hat man als ausgebildeter Historiker natürlich auch eine erlernte Distanz zu all dem. Gerade wenn es sich dann auch noch um fiktive Unterhaltung handelt, weil man ja weiß, dass man selbst Quellen gegenüber skeptisch sein muss, dass man die so oder so auslegen kann. Gleichzeitig entstehen über Spiele, entsteht eine Anziehungskraft, auch eine gewisse kulturelle Macht insofern, als dass Spiele, weil sie realistischer aussehen, auch dafür sorgen, dass Leute eben denken oder viel eher denken können, ja, das war so. Oder so hätte es gewesen sein können, weil die haben sich ja bemüht, das möglichst realistisch darzustellen. Und es geht ja so weit, dass die Spielebranche dann, um das zu bestätigen, Videos dreht oder auch PR-Aktionen macht mit Historikern, oder dass sich Pressehistoriker hinzuzieht, die dann sagen sollen, was ist denn bitte, ist das denn jetzt realistisch? Gab es da Fehler? Was ist echt und was ist falsch? Das heißt, die Wissenschaft wird einbezogen in eine komische, Suche nach Dingen. Obwohl die Fragestellung, wie du ja in deinem Aufsatz schön formulierst, schon falsch ist, ne?
Ja. Ja, also die Wissenschaft, und da haben wir das Wort dann wieder drinnen, und ich bin eh gespannt, wie oft ich es sagen kann, ohne mich zu verhaspeln. Also Wissenschaft wird zur Authentifizierung hier herangeholt. Also sehr schön fand ich, dass bei Assassin's Creed Black Flag, das meiner Meinung nach hat irrsinnig, also es ist ein Spiel, das mir viel Spaß gemacht hat, das ich auch sehr spannend finde, aber Authentizität zu Piraten, ja, da kann man streiten. Aber da haben sie natürlich auch wieder einen Historiker herangezogen, und zwar einen Waffenhistoriker, den Mike Lowes, der sogar wirklich, also der kennt sich wirklich gut aus in seinem Gebiet, aber der hat dann auch gemerkt, dass irgendwie, also in einem Interview war dieser schöne Satz von ihm, ja, ich bin ein Waffenhistoriker, aber ich bin auch ein echter Historiker. Also er hat schon irgendwie gemerkt, er muss sich jetzt nochmal rechtfertigen hier. Es ist, als Historiker werden dann, das, wie ich gesagt habe, ich finde es nicht an sich problematisch, weil ich finde, Fiktion darf mal alles. Es ist halt nie gewährleistet, ob sie jetzt gut ist oder nicht. Also sie darf nicht alles, nein, nichts darf alles, aber es ist nicht die Rolle der Geschichtswissenschaft, hier zu kontrollieren, wie man Geschichte darstellen darf. Wir sollten eher in einen offenen Dialog eintreten, aber wir dürfen uns halt auch nicht instrumentalisieren lassen, um dann zu sagen, um so das Platze zu geben beim Spiel oder so das Siegel, ja, Historikerin, Historiker XY gibt das Siegel, dass es war wirklich so, weil wir alle wissen, wir werden nie genau herausfinden, wie es wirklich war. Es sind immer Annäherungen, und das kann sehr spannend sein, und das, ich frage mich halt, wie man das gut kommuniziert. Also nochmal, ich finde, wenn man zwei Beispiele nimmt, Assassin's Creed ist ja über drüber und ganz absurd teilweise, und an jedem Gebäude kann man hochklettern, und dann kommen ja wirklich tatsächlich Alien-Götter auch noch vor, also da sprengen wir jeden Rahmen. Da wird aber auch nie so ganz behauptet, dass es historisch ist. Und sie haben ja dann noch dazu den Versuch, zugleich zur Rahmung diese Discovery Tour einzuführen, die am Anfang noch nicht so toll funktioniert hat, aber ich glaube, jetzt immer besser wird. Und dann auf der anderen Seite Spiele wie, von denen es aber zum Glück auch nicht so viele gibt, Kingdom Come Deliverance, wo einfach so behauptet wird, einfach mal im Vorfeld, das ist authentisch. Ich zeige euch, wie es wirklich war. Und wo dann ja auch noch die Frage ist, ist das nicht noch dazu denn irgendwie eine besonders nationalistische Sicht auf die Geschichte, die hier gezeigt wird, also wo dann echt die Frage kommt, wo das kritisch wird.
Und ich glaube, da kommen wir an diese Stelle, die auch interessant ist. Wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen über historischen Realismus und die Frage, ja, das ist eigentlich eine falsche Fragestellung, ist vor allem aus der Sicht eines Historikers, der sich mit fiktiver Unterhaltung beschäftigt, aber dass der benutzt wird und dass es auch mit in eine Verkaufsstrategie gehört oder auch in diesem Bereich der Erzeugung von Faszination. Und wenn man sich jetzt mal in die Spieler hineinversetzt, für die jetzt die Quellengrundlage und alles relativ egal ist, aber die irgendwie Lust haben, sich in die Zeit der Piraterie, die Zeit der Ritter oder des Zweiten Weltkriegs, keine Ahnung, zu stürzen. Für die, das merke ich dann, das habe ich früh gemerkt, auch wenn ich Rezensionen geschrieben habe zu Spielen, die sich mit irgendeiner Epoche beschäftigt haben, für die kann das unheimlich wichtig sein, fast schon auf einer fetischistischen Ebene, wie Symbole, Begriffe, aber auch profane Dinge wie Waffen, Uniformen und Co. dargestellt werden. Und für die kann ein Spiel brechen und dann mit der Argumentation, das ist nicht historisch. Da mache ich jetzt eine Klammer drum, das haben wir jetzt schon ein bisschen ausklamüsert, warum das die Frage falsch ist. Aber für den Fan als solchen, für den Spieler, ist die Illusion des Historischen so wirkmächtig. Und das ist für mich ganz spannend, warum das so ist.
Das ist eine sehr spannende Frage, und ich glaube, wir sind tatsächlich noch ein bisschen am Anfang davon, obwohl es so eine zentrale Frage ist, weil es geht ja grundsätzlich um die Frage, warum Geschichte überhaupt? Also, wenn wir jetzt mal einfach ganz, ganz kritisch fragen, warum beschäftigen wir uns mit Geschichte, warum interessieren wir uns für Geschichte? Und ich glaube, hier gibt es Überschneidungen zwischen der Forschung und der Populärkultur. Also der Impuls, sich mit Geschichte zu beschäftigen, egal ob jetzt in einem Shooter, einem Strategiespiel oder halt in einem 800 Seiten-Wälzer mit ganz vielen Fußnoten, glaube ich, ist ein vergleichbarer, auch wenn ich das jetzt am Anfang dieser Forschung noch nicht wirklich gut erklären kann, aber ich finde die Frage einfach sehr spannend. Aber ich kann schon mal ein paar konkretere Sachen sagen, bevor ich mich da jetzt ganz verliere im nichtssagenden Fragen, weil du gesagt hast, es ist schon sehr wichtig und ich finde, das muss man auch respektieren bei Spielern und Spielerinnen, dass wenn man Geschichte spielt, erwartet man, dass es gut recherchiert ist und dass gewisse Sachen auch, also ich finde den Begriff authentisch hier schwierig, aber akkurat dargestellt werden. Also man eigentlich geht es jetzt sozusagen, ist es eine Qualitätskontrolle, dass im Grunde genommen die Entwickler und die Entwicklerinnen sich auch wirklich mit der Zeit beschäftigt haben. Und da wird auch, das wird dann auch wirklich sehr stark diskutiert. Also gerade bei Paradox-Spielen sind die Foren wundervoll zu analysieren. Da merkt man dann auch wieder, gerade in Osteuropa, sehr viel nationalistische Geschichtspolitik, weil dann geht es immer um Fragen, welche Provinz hat zu welchem Königreich wann gehört und ist sie jetzt ungarisch oder ist sie jetzt slowakisch oder ist sie rumänisch? Also da merkt man eigentlich auch Tagesgeschehen in einer Diskussion über Geschichte aus dem 17. Jahrhundert. Und mein absolutes Lieblingsbeispiel, das ich gerne immer wieder bringe, weil es uns zeigt, welche Wirkmacht Populärkultur hat. Bei Shogun Total War 2 gab es eine, die Leibwache des, ich sollte immer alles ordentlich erstmal recherchieren vor. Also die Leibwache des Generals, glaube ich, war es. Die hatten so ballonartige Sachen auf dem Rücken und das hat alle irrsinnig gestört. Das ist der sogenannte Horo. Und dann wurde eben diskutiert, das ist nicht authentisch und was soll denn das bitte? Und das Ding war, tatsächlich war das eine authentische Darstellung, die auch auf zeitgenössische Zeichnungen zurückgeht. Nur, wir kannten sie alle nicht, weil es war in der Populärkultur nicht verankert. Und eines meiner Lieblingskommentare, das ich dann gerne so auf Präsentation zeige, ist, ich habe es jetzt nicht bei der Hand, war einer, der gesagt hat, na natürlich sind die Horos nicht echt, weil im Film mit Tom Cruise kommen sie auch nicht vor. Und der war ja immerhin der bekannteste und echteste von allen Samurai. Und das ist natürlich satirisch überspitzt, aber das trifft es auch. Wir wollen, wir testen auch Authentizität an dem, was wir kennen. Deswegen haben wir in Zweiter Weltkriegs-Shootern noch immer die sehr ähnliche Schlachten. Wir haben noch immer die Brücke von Arnheim, wir haben den Schlechterkampf von Stalingrad, wir haben die Landung in der Normandie aus Saving Private Ryan, weil das in diesem kollektiven Gedächtnis schon drinnen ist und zur Authentifizierung des Neuen dann herangezogen wird. Also das heißt, es ist halt wirklich ein vielschichtiger, schwieriges Thema, über Authentizität zu reden, weil dann eben so etwas reinkommt. Also es ist teilweise wichtiger, dass es authentisch wirkt, als dass es authentisch ist.
Mhm. Und du hast jetzt an diesem schönen Beispiel dargelegt, finde ich, dass bei all dem, was Unterhaltungskultur in Sachen Film, Roman, Fantastik, aber eben auch im Videospielbereich verzerren kann oder was sie an Klischees und Mythen verstärken kann, obwohl sie vielleicht schon historisch widerlegt sind, dass auf der anderen Seite Unterhaltungskultur auch dafür sorgen kann, dass bestimmte Dinge in der Wahrnehmung dann doch wieder ein Stückchen mehr in Richtung ja der authentischen Abläufe rücken. Also man kann das negativ, aber man kann das auch positiv einordnen. Ne?
Definitiv, so würde ich das auch sehen. Also ich habe das früher, hat mich natürlich das Negative ist mir zuerst aufgefallen. Deswegen konnte ich mich auch sehr aufregen über Authentizitätsdebatten. Aber mittlerweile muss ich selbstkritisch sagen, tatsächlich ist das ja eine sehr spannende Frage. Also immer wenn es um die Frage von, wir sollten das Wort nicht überstrapazieren, aber halt um diesen Realismus, den historischen geht, dann zeigt das doch, dass da ein gewisses öffentliches Interesse da ist oder dass hier irgendwie ein Wunderpunkt oder ein zentraler Punkt angesprochen wird. Also ich finde auch ein Beispiel, das halt in meiner Forschung sehr zentral ist. Also ich beschäftige mich auch mit Erinnerungskulturen im Spiel und die Frage, woran erinnern wir uns in der Populärkultur im Spiel und woran nicht. Auch ein Beispiel von Zweiter Weltkriegsspielen und da die Frage, inwieweit werden auch die sogenannten dunklen Seiten, also die Verbrechen des NS-Regimes, thematisiert, gezeigt und hier merkt man einen langsamen, aber doch stetigen Wandel hin zu einer Inklusion dieser dunklen Seiten. Also das in Zweiter Weltkriegsspielen aus den 80er Jahren hat man einfach nur General gespielt und da waren alle gleich und mittlerweile kommen eigentlich ganz wenige Spiele zum Zweiten Weltkrieg aus, ohne auf eben Verbrechen des NS-Regimes hinzuweisen und da spürt man halt auch eine Funktion dieser Erinnerungskultur, weil es uns eben wichtig ist, dass das nicht vergessen wird, dass das im kollektiven Gedächtnis bewahrt bleibt. Und das eben nicht nur bei Serious Games, sondern auch bei AAA Games.
Ja, das ist tatsächlich auch meine Beobachtung über die letzten zwei Jahrzehnte, dass die gegenwärtige Mentalität, der Zeitgeist von mir aus, dass sich der auch spiegelt in dem Spieldesign und dass Spiele insofern auch, wenn wir jetzt den Begriff historisch mal weglassen, immer politisch sind, immer ein Ausdruck bestimmter Wirkmächte in der Gesellschaft. Das einfachste Beispiel ist vermutlich, weil du den Zweiten Weltkrieg und den Shooter erwähnt hast, Call of Duty, und die Tatsache, wie stark dieses Spiel verwoben war mit der tatsächlichen Rekrutierung von Soldaten, in dem ein gewisses patriotisches Gefühl erzeugt worden ist und so weiter. Und das klassische Beispiel auf der Ebene ist ja America's Army, wo man sich als Spieler letztlich fasziniert von der Darstellung des Krieges und von der, ja, scheinbar so einfachen, von dem einfachen Handwerk des Soldaten dann auch noch verpflichten konnte. Das ist so dieses klassische Beispiel auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, um ein anderes politisches Verständnis, aber auch ein gegenwärtiges als Beispiel zu nehmen, ist da ein Atomic Heart. Vermeintlich nur ein Shooter und alles fiktiv und wir wollen nur Spaß haben. Ja, das ist auch etwas, was mir auch immer sehr wichtig ist, dass es letztlich darum geht, wie etwas dargestellt wird, ob es gut oder schlecht ist, spannend, dramaturgisch gut gemacht und nicht unbedingt darum, also mir als Kritiker, was dargestellt wird ideologisch. Das ist natürlich für den Spieler, kann das schon ein No-Go sein, wenn er weiß, okay, ich möchte jetzt hier diese Art von Propagandashooter nicht zocken, dann sage ich sofort nein. Der Kritiker hat es da manchmal nicht so einfach, der muss sich das erstmal anschauen. Aber Atomic Heart, wollte ich damit nur sagen, war letztlich auch ein Beispiel für die Propaganda des Putin-Regimes innerhalb einer Software. Das ist auch ein neues Phänomen gewesen, das ich so in der Form noch nicht kannte. Und das meinte ich mit dem Zeitgeist. Das waren jetzt zwei Extreme. Aber ich glaube, selbst in den Spielen, wo man denkt, die sind in Anführungsstrichen harmlos oder gar nicht politisch, selbst da kann man eben auch immer Spuren finden, ne?
Ja, absolut. Mir ist nur wichtig, vielleicht zum Anfang. Also, ich gebe dir in allem recht. Ich finde nur, am Anfang ist es mir wichtig, bei solchen Gesprächen auch immer zu sagen, ein Problem, das wir gerade haben, ist die Konnotation von Politik in solchen öffentlichen Diskursen. Weil du hast ja auch schon gesagt, ist das Spiel harmlos oder ist es politisch? Das heißt, auch hier, das war jetzt keine Absicht, aber es wäre mir genauso passiert, haben wir da schon diesen Widersatz. Also, Politik kann nicht harmlos sein. Sehr oft hat man in diesen, also es gab ja lang, und nicht nur bei Gamergate, aber immer diese Vorwürfe, gibt es eure Politik aus unseren Spielen raus und so. Und das ist ein völlig falsches Verständnis von Politik. Man kann nicht irgendwo Politik rausnehmen, weil unsere Gesellschaft nur mit Politik funktioniert. Und ich finde, also allererstes muss man sich wieder vergegenwärtigen, dass Politik nicht an sich etwas Negatives oder Schlechtes ist. Jetzt ganz egal, welche Ideologie man, zu welcher man tendiert oder wie man, zu welchen Regierungsformen man steht. Politik ist einfach das gemeinsame Leben von Menschen und wie es geordnet wird. Es geht da um Hierarchie, um Legitimation von Gesetzen und so weiter. Also da kann ich auch sehr in die Tiefe gehen. Aber das ist etwas, was jeden Tag unser Leben bestimmt und das können wir nicht rausnehmen. Und das können wir aber auch nicht aus unserer Kunst rausnehmen. Das können wir auch nicht aus unserer Freizeit rausnehmen, weil das ist einfach ein beständiger Teil unseres Lebens. Also das ist so der erste Punkt. Und ohne Politik würde auch nichts funktionieren. Und deswegen ist natürlich überall in der einen oder anderen Form etwas politisch drinnen. Es gibt Spiele, und auch das darf geschehen, wo Entwicklerinnen, Entwickler sagen, ich habe eine politische Aussage. Das ist ja beim Film und bei der Literatur schon seit Jahrhunderten akzeptiert. Also darüber wird dann auch in Interviews, darf man drüber reden. Dann weiß man es auch. Das finde ich eigentlich immer besser, wenn Entwicklerinnen drüber reden, was jetzt ihre politische Einschätzung war. Und dann schaut man sich ja trotzdem Filme an, auch von Regisseuren, auch wenn man weiß, die sind von einer anderen politischen Couleur. Und bei Spielen wäre es dann auch ähnlich. Oder aber man sagt, naja, ich habe mich jetzt nicht intensiv mit Politik auseinandergesetzt, als ich das Spiel gemacht hatte. Ich wollte einfach nur etwas machen, was unterhaltet. Auch das ist total opportun. Aber trotzdem finden sich da eben Spuren, du hast es sehr schön gesagt, einfach von Zeitgeist drinnen. Also das sind so Vorstellungen wie, also wenn man Kriege darstellt, wie Krieg dargestellt wird in Computerspielen, hat sich seit den 80er Jahren dramatisch verändert einfach. Also wie man Krieg darstellen kann, in welcher Form. Auch die Frage von, wie Helden dargestellt werden, hat sich auch sehr verändert. Wenn man sich die Helden der 80er Jahre Computerspiele anschaut und mit den heutigen vergleicht, einfach die Masse, jetzt gar nicht einzelne Beispiele, sondern einfach die große Masse an Spielen, wird man merken, dass das sehr, sehr anders ist, weil es ein anderer Zeitgeist einfach da ist. Wir haben ein anderes politisches Umfeld in unserer Zeit. Und das macht Spiele ja für mich auch so spannend als Analyseobjekte, weil man daran eben auch zeigen kann, was waren denn so gerade so dominante Vorstellungen von Freiheit, von Gleichheit, von guter Herrschaft? Mich interessiert irrsinnig, wie wird gute Herrschaft dargestellt? Es ist ein Beispiel, wo man ganz konkret einen Wandel auch merkt, ist die Frage der Darstellung von Folter, weil das immer mehr Spiele jetzt gibt, die so hinterfragen, ja, aber Folter, darf man Folter nicht einsetzen, wenn es darum geht, Menschen zu retten? Also wenn Helden irgendjemand, einen ganz, ganz bösen Bösewicht foltern, um eben etwas herauszufinden, jemand zu retten, das ist spannend und durchaus problematisch übrigens auch. Ja, und ich meine, ich könnte jetzt ewig lang weiterreden, aber das wollte ich nur sagen. Also mir ist es wichtig zu sagen, erstens, wir sollten wirklich hinterfragen, wollen wir Politik durchwegs negativ konnotieren, weil ohne Politik geht's nicht. Und wenn wir sie immer negativ konnotieren, hat das leider auch Auswirkungen auf unsere politische Regime. Man merkt es gerade leider hautnah, was passiert, wenn ein schlechtes Bild von Politikern und Politikerinnen da dominant wird. Und es sollte eher normal sein, dass wir uns damit beschäftigen und damit auseinandersetzen.
Ja, ich denke, du hast einen wesentlich universelleren und entspannteren Politikbegriff. Das merkt man und dem kann ich nur beipflichten. Und du hast vollkommen zu Recht auch dieses Wort harmlos herausgegriffen, das ich da benutzt habe.
Tut mir leid.
Nee, das ist schon, ich fand das richtig gut, denn in meiner Wahrnehmung hat sich das Sprechen und Debattieren über Spiele auch verändert. Und da würde ich sagen, es ist in Anführungsstrichen gefährlicher geworden. Denn ich habe das Gefühl, wenn wir in den 80ern gezockt haben oder in den 90ern, da gab es noch nicht diese Lagerbildung, die von 0 auf 100 anhand eines Spiels oder anhand der Darstellung von Männern, Frauen oder von der Propaganda des Spiels, da gab es nicht sofort diese Lagerbildung. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Spiele eigentlich grundweg anarchistisch sind letztlich und dass man sie auch so in den 80ern empfunden hat. Dass ich glaube, dadurch, dass das Scheinwerferlicht der Gesellschaft wesentlich breiter gefächert ist und dass eben auch einfach alles spielt, jeder spielt mittlerweile und nicht nur eine Community aus Zockern, die Disketten austauschen und so weiter. Für uns war, sage ich mal, das Politische gar nicht das Thema. Man hat natürlich auch sehr verwerfliche Dinge gezockt damals in jeder Hinsicht, ne? Moralisch, ideologisch, keine Ahnung. Da gab es ja alles mögliche Experimentelle. Worauf ich hinaus möchte, ist dieses harmlos oder harmlos und politisch oder eben gefährlich und politisch, ist mein Gefühl, dass die Debatte über ein Spiel heute aufgrund einzelner Symbole, Motive, Versatzstücke, die benutzt werden, die da drin sind, schnell eben in dieses, es ist gut, weil es meiner Politik entspricht, es ist schlecht, weil es meiner nicht entspricht, dass es sofort in dieses Schwarz-Weiß geht und dass das Nachdenken, Debattieren über das Spieldesign, das eigentlich für den Unterhaltungswert verantwortlich ist, dann teilweise in den Hintergrund rückt. Und das schnelle Urteil, und das ist vielleicht dieses, plötzlich brennt da ein Thema, obwohl das im Kontext der Spielwelt auch gar nicht das Relevanteste ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einigermaßen formulieren konnte. Ich habe das Gefühl, die Debatte ist halt viel, ja, viel hitziger.
Ich kann es nachvollziehen, weil also das Problem ist mit der jetzt aktuellen Spielekritik, da kenne ich mich gar nicht so gut aus wie mit der Spielekritik der 80er, 90er Jahre wegen meines Forschungsprojektes auch. Da kann ich dir sagen, ja, also da, wobei da würde ich auch dann gleich kritisch da einhaken. Also stimmt, da ging es sehr viel um Spielmechanik, Spielspaß. Da gibt es ja auch diese lustige Absurdität, dass der Spielspaß dann immer in Zahlen wiedergegeben wurde, vor allem in der deutschen Spielpresse. Also dieser Spieler hatte 98er Spielspaß oder 75. Aber da gebe ich dir recht, also da ging es um solche Fragen. Und das kann, ich glaube, es ist einfach eine, also wollen wir das auch mal positiv framen, es ist jetzt eine Öffnung des Diskurses, weil wenn wir es mit anderen Medien vergleichen, bei einem Film, bei einer Filmrezension wird natürlich auch drüber gesprochen, also wie viel Spaß hat es gemacht, und wie auch ein bisschen Technik, wobei sehr viel weniger, natürlich spielt auch die Technik so eine zentrale Rolle wie bei Computern, aber dann wird schon auch sehr viel über halt, welche anderen Filme haben es beeinflusst, wie ist das zu verstehen, was wollte uns der Regisseur, die Regisseurin damit sagen. Und das ist jetzt auch nicht, also ohne, dass das gleich immer in eine Totalverweigerung oder Totalbegeisterung geht. Also da hoffe ich, dass das beim Spielejournalismus einfach auch kommen wird. Also, aber ich meine, ich kann leider nicht sagen, ob diese Polarisierung, die ja schon irgendwie ein Phänomen unserer jetzigen Zeit ist, ich kann nicht sagen, ob die in der Spielepresse besonders deutlich ist. Also es wäre mir nicht so arg aufgefallen, wie...
Nee, das ist, ich bezog das auch tatsächlich eher auf die Reaktion bei Spielern in der Öffentlichkeit, in Social Media, bei den Fans, weil ich habe schon das Gefühl, dass sich auch die Spielepresse, ich rede jetzt über die deutschsprachige Spielepresse, dass sie sich lange auch davor gescheut hat, so nach dem Motto, Politik hat in einer Rezension nichts zu suchen. Da war ich auch immer ein Gegner davon, weil ich, selbst wenn ich mich frei mache von all dem, in Anführungsstrichen politischen, lässt sich das nicht verwirklichen innerhalb der Spielwelt. Das habe ich dann sehr extrem gemerkt in Atomic Heart, wo du dich auch als historisch Geschulter mit der Distanz, die du hast, mit Dingen, die du einordnen kannst, einfach nicht davon befreien kannst, dass manche Spielsituationen, wenn die zu sehr Richtung Propaganda gehen, dafür sorgen, dass du auch weniger Spaß hast. Weil du kannst ja all deine Erfahrungen, all deine Identifikationspunkte, die du auch als Mensch hast, egal ob du historisch geschult bist oder nicht, identifizierst du dich mit bestimmten Motiven, Charakteren, Story-Elementen. Und wenn das Vertraute überwiegt, behaupte ich mal, in gewisser Form, dann hast du da auch mehr, dann ist es leichter für dich, dich mit Situationen und Spielen zu identifizieren. Was ich sagen will, in der Spielepresse habe ich die Diskussion auf dem Niveau der Filmkritik viele Jahre komplett vermisst. Dass nämlich genau solche Fragen gestellt werden. Ich habe dann meist gehört, ah nee, dann müssen wir uns ja positionieren oder dann stößt man irgendwie diesen oder jenen Lesern vor den Kopf, wenn man das macht. Das wurde das erste Spiel, das sich dafür so richtig angeboten hat, wenn man jetzt mal die Shooter weglässt, die wir ja schon angesprochen haben, war dann tatsächlich The Last of Us. Weil The Last of Us, vor allem der zweite Teil natürlich, viele Punkte geboten hat, an denen sich eine Gesellschaft, die auf ganz andere Dinge auf einmal geachtet hat, wo man sich aus verschiedenen Blickwinkeln heraus echauffieren konnte, womit man sich identifizieren konnte oder nicht, da wurde ein Held dekonstruiert und das sorgte natürlich auch aufgrund der erzählerischen Charakterauswahl für den größten Aufschrei, den ich zumindest als Spielerezensent damals erlebt hat. Und da wurde die Diskussion zum ersten Mal auch giftig politisch, um das jetzt mal so zu bezeichnen.
Was war denn da, also auf welchen konkreten Aufschrei beziehst du dich denn da?
Ja, bei The Last of Us Part 2 ging es ja darum, dass der eigentliche Hauptheld letztlich stirbt. Das war der erste Punkt. Das ist jetzt vielleicht noch nicht politisch, sondern das war relativ schmerzhaft. Also das, was in der Literatur schon etabliert war, der Tod des Helden oder auch im Film, der tragische Tod, der wurde hier zum ersten Mal dem Spieler zugemutet, also dem Fan, der sich nicht mehr hineinversetzen kann. Dann natürlich der Aufbau einer Heldin, die nicht dem Standard entsprach für viele Leute, die auch noch verantwortlich war für den Tod dieses Helden und die dann auch noch aufgrund ihrer Darstellung, dass sie eben eine taffe Frau war, die sich wehren konnte, dass sie dann auch noch dem Spieler zugemutet wurde als verfügbare Figur.
Erinnere ich mich wieder, wobei ich dazu sagen muss, dass ich den zweiten Teil nicht gespielt habe. Den ersten haben wir für unser Projekt damals gemeinsam analysiert, beim zweiten nicht. Last of Us war aber schon beim ersten haben sie einfach, ich gebe jetzt keine Wertung, aber da haben sie auch eigentlich schon den Spielerinnen mehr zugemutet. Manchmal hat es besser funktioniert, manchmal schlechter. Aber der erste Teil war auch schon definitiv, also ein Spiel, wo man sehr, sehr deutlich Ideologie und Politik erkannt hat und wo das auch teilweise dann kritisch hinterfragt wurde im Spiel selbst. Also wo das tatsächlich mal als Medium wirklich in seiner vollen Breite genutzt wurde, um eben Sachen auszuprobieren, Erzählungen, Darstellungen. Und das ist dann nochmal eine andere Frage, findet man das gelungen oder nicht? Aber ich glaube, es ist doch sehr normal, dass das Medium so etwas macht.
Es hat halt in den Jahren davor wenig, nehmen wir jetzt mal den Zweiten Weltkrieg, wenn ich den weglasse, da gab es immer genug zu diskutieren. Aber es war auch lange Zeit, wie du es ja schön beschrieben hast, aufgrund der Tatsache, dass Helden archetypisch waren und sich auch nicht groß verändert haben in den 80ern oder 90ern. Also man hat eigentlich immer dieselben Rollen gespielt in einem Shooter und man hat für dieselben Werte gekämpft in einem Shooter. Diese Brüche auch, die dazu führen, dass du dich als Spieler selber in eine unangenehme für dich Situation bringen musst, weil deine eigene Weltanschauung hier eben nicht verstärkt wird. Diese Brüche haben ja erst Spiele wie zum Beispiel in BioShock.
Genau, das ist ein ganz, ganz deutliches Beispiel, weil also dem ich auch dankbar bin, auch hier, ich sehe dann immer gleich auch viele kritische Punkte, aber ich muss halt sagen, es ist Ken Levine, der jetzt auch nicht das Spiel alleine geschaffen hat, sondern mit einem riesigen Team, aber er hat sich dann tatsächlich hingestellt und hat gesagt, ja, natürlich geht's hier um Politik, immerhin habe ich mich an der Politik der Hardcore-Libertären Ayn Rand abgearbeitet und halt mir jetzt überlegt, wie würde so eine wirklich extrem überzeichnete, libertäre, liberale Stadt unter dem Wasser aussehen und was würde da passieren? Und bei ihm war es eine Dystopie. Aber das war ja auch, ich glaube, er war halt einer der Ersten, der auch gemerkt hat, dass sehr lange das Publikum, also die Spielerinnen, da unterfordert wurden. Oder dass man die Marketingabteilungen Angst vor, halt immer vor einem Shitstorm hatten und davor vor diesem Backlash des politischen Spiels. Aber zugleich war ihnen das nicht nur zumutbar, es hat ja auch Anklang gefunden. Und das ist, diesen Wandel hat man ja daran gemerkt, dass Ubisoft, normalerweise wirklich die absurdesten und lustigsten Beispiele dafür gebracht haben, wo sie noch behauptet haben, dieses Spiel ist nicht politisch, wo sie bei Interviews gar nicht schon alle zu lächeln oder zu grinsen begonnen haben, während sie behauptet haben, dass ein Spiel über einen Bürgerkrieg in den USA unpolitisch ist. Aber selbst die haben ja jetzt vor ein paar Jahren gesagt, unser Spiel ist politisch, weil ich glaube, das war das letzte Far Cry, das rausgekommen ist, wenn ich mich richtig erinnere, weil halt hier ein Paradigmenwechsel in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Also ich glaube, es ist jetzt einfach möglich, über Politik in das Spiel zu reden und das tut auch sehr gut, weil jetzt kann man darüber reden, jetzt kann man auch kritisch hinterfragen, man kann sich meinetwegen auch positionieren und man kann das Ganze einfach offener angehen, als wenn alle so irgendwie durchgehend so tun, als ob das nicht politisch wäre. Dieser riesige Elefant, der da ewig lang im Zimmer
kommt. Ja, und das ist eigentlich eine schöne Parallele, denn ich hatte das Gefühl, dass über eine gewisse Phase hinweg Spiele zwar möglichst authentisch, realistisch sein sollten auf der Verkaufsseite, weil die Spieler das wollen, und gleichzeitig eher harmlos als kontrovers. Weil man vermeiden wollte auf der Herstellerseite, dass man es sich mit irgendwelchen Gruppen verscherzt, die sich eben echauffieren könnten über eine gewisse falsche Darstellung. Also das ist im Grunde entstanden aus einer reinen Verkaufsdenke.
Absolut.
Wir erreichen mehr Leute da draußen, wenn wir möglichst harmlos sind. Ja, lasst uns über den Bürgerkrieg, über den Weltkrieg oder über, keine Ahnung, was machen. Macht's möglichst realistisch visuell und akustisch, keine Ahnung, aber thematisch, erzählerisch, bitte, ja, wie soll man sagen, B-Niveau, damit sich möglichst niemand echauffiert. Nehmt alle mit ins Boot und entscheidet euch nicht für eine Seite. So. Und damit hat auf der prominentesten Ebene, denke ich, Naughty Dog gebrochen. Und da noch viel mehr im zweiten Teil als im ersten. Deswegen wurde ihnen ja auch vorgeworfen, da eine politische Agenda zu verfolgen mit diesem Spiel. Und das hat zu einem großen Bruch geführt. Und das war, glaube ich, auch die erste Debatte auf diesem hitzigen Niveau, was ich vorhin meinte. Mittlerweile, und ich denke, das ist auch gesund und wichtig für die Vielfalt in der Digitalkultur, dass Entwickler sich mehr zutrauen, Stellung zu beziehen. Also ich bin nicht auf der Suche nach einer politischen Agenda, wenn ich spiele oder wenn ich unterhalten werden möchte. Aber dadurch, dass 10, 20 Jahre lang, ich sag mal, immer dieselben harmlosen Geschichten erzählt worden sind, entsteht natürlich auch eine Offenheit für konfliktreiche Themen. Und die gehen ja weit über die Politik hinaus. Also da kann man auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft oder in der Ehe, da kann man die Erfahrung eben von Kriegsgefangenen, all sowas. Wird ja jetzt auch durch den Boom der Independent-Spiele, Gott sei Dank, eher in der Breite beleuchtet. Und da beschäftigst du dich ja auch in deinem Projekt mit dem Arno zusammen, mit all diesen Motiven und Themen. Ne?
Genau. Also man darf die Vergleiche mit anderen Medien nicht überstrapazieren, weil natürlich sind digitale Spiele, also ich sage jetzt digitale Spiele, aber man kann auch Computerspiele, Videospiele sagen, nicht überall immer vergleichbar mit dem Film oder mit der Literatur, aber sehr vieles hat halt doch eine sehr starke Ähnlichkeit. Und allen anderen Medien trauen wir es zu, dass sie politisch sind. Also bei Romanen würden wir jetzt nie erwarten, dass die Autorin, der Autor da seine politische Meinung raushält. Also es war, noch ein Beispiel, das ich liebe, weil wir auch gerade von Ubisoft geredet haben, also das, wovon ich vorhin geredet habe, das war ein Interview von Tom Clancy, The Division 2, also Dystopie, USA bricht zusammen, korrupte Präsident, Bürgerkrieg und man spielt halt so ein bisschen so eine kleine Truppe von Soldaten, die dafür Recht und Ordnung sorgen und im ersten Teil Terrorattentat in Manhattan mit einem Schläfereinheiten in Manhattan, der Homeland Security, also, und da haben sie dann echt gesagt, das ist nicht politisch. Und das Absurde ist, das hat Tom Clancy im Namen das Spiel, gut, der hat nicht mehr gelebt zu dem Zeitpunkt, aber Tom Clancy, den kann man jetzt mögen oder nicht, der war ein sehr, sehr erfolgreicher Autor und der hat nie einen Hehl daraus gemacht, was seine politische Überzeugung ist. Der hat seine Romane hardcore-republikanischen Gouverneuren gewidmet und, trotzdem hat er auch seine linken Leserinnen gehabt oder seine demokratischen Leserinnen. Das hat jetzt nicht dem Verkauf irgendwie geschadet seiner Bücher. Aber also da, es war schon in den 80er Jahren normal, dass Tom Clancy einfach für Ronald Reagan Stellung nimmt und für noch weiter außen rechts Gouverneure und dass man, also dass das auch diskutiert wird. Und bei Spielen hat es dann halt nochmal, jetzt sind wir 2020, 30 bis 40 Jahre gebraucht, bis man auch hier einsieht, na natürlich, diese Diskussion muss man führen, aber wir können nicht so tun, dass es nicht, dass das nicht existiert.
Mm. Ja, und ich denke, das ist auch das Positive unterm Strich, weil die Debatten, auch wenn die hitzig werden oder meinetwegen giftig, das kannst du, je kontroverser das Thema ist, letztlich nicht verhindern, zumindest nicht auf dem Niveau von Social Media. Und die Vielfalt und auch diese Kontroverse, die kann auch schon helfen, dass das Medium einfach in seiner Ausdruckskraft zu stärken. Und ich habe das Gefühl, dass wesentlich mehr Bubbles entstanden sind, genauso wie es in der Realität, in der Gegenwart digitale Bubbles gibt. Man versucht, sich mit Leuten zu umgeben, die man mag, die vielleicht insofern dieselbe Arbeit machen oder dieselbe Weltanschauung vertreten oder dasselbe Hobby teilen, irgendeine Bubble. Und innerhalb des Spieldesigns sind auch viel mehr Bubbles entstanden, sodass man sagen kann, wenn ich mich wohlfühlen will in meiner digitalen Welt, in der Unterhaltung, dann gibt es jetzt wesentlich mehr Auswahl für mich, um da, ähnlich wie eben in der Literatur oder im Film, ist diese Vielfalt gewachsen. Und Realismus oder Authentizität, das sind nur zwei Punkte, die Leute anziehen aus irgendeinem Grund und mit denen geworben wird. Auf der anderen Seite ist das Politische viel stärker hinzugekommen noch, wo das Realistische ja gar nicht unbedingt dabei sein muss, aber es kann dabei sein. Also ich denke, das ist so eine Kombination, die schon immer da war in den anderen Medien, die so langsam jetzt, dadurch, dass wir eben ja insofern alle spielen, dass die ganze Gesellschaft irgendwas zockt, da sucht sich jeder im Grunde natürlich auch eine Verstärkung. Also ganz unabhängig von irgendwelchen akademischen Vergleichen sind Spiele natürlich einfach nur Unterhaltung und können Spaß machen. Und für manche Leute ist eben der Punkt Realismus oder eben auch die, sage ich mal, die politische Aussage relevanter geworden.
Ja, also da würde ich dir auch recht geben. Es ist so ein riesiges Thema, das wir da aufgemacht haben. Da fällt es mir jetzt auch schwer, das immer auf einzelne Sachen runterzubrechen. Also ich denke halt, es ist, was du ansprichst, dazu kann ich als Historiker nicht so viel sagen, weil es ist halt, spricht unsere jetzige Gesellschaft an, wo wir halt durch Social Media alle viel öffentlichere Menschen geworden sind. Ich meine, unsere Bubbles hatten wir früher auch, das war der kleine Freundeskreis. Da sind wir auch nicht in andere Stadtbezirke gefahren, um mit anderen Menschen uns auszutauschen. Und dann hatten wir unsere fixen, sehr homogenen Freundeskreise und Familienkreise, aus denen man auch nur sehr schwer herausgekommen ist und auch aus diesen politischen Zirkeln ist, die waren ja auch sehr, sehr homogenisiert. Jetzt merkt man es halt mehr, weil alles halt öffentlicher über X, Twitter, jetzt X, Blue Sky, Mastodon und so weiter irgendwie wahrnehmbar ist und halt auch da lauter geworden ist. Ich frage mich auch immer, weil du von den Kontroversen gesprochen hast, immer wie viele Leute das wirklich sind, diese Kontroversen starten oder diese Shitstorms starten. Also gerade zu Gamergate ist ja demografisch zum Beispiel auch eine recht kleine Gruppe gewesen, die aber furchtbar laut war und sehr, sehr stark wahrgenommen wurde. Das sind auch noch so Fragen, die da hineinkommen.
Ja, man hat es jetzt kürzlich wieder gemerkt. Natürlich ist das immer eine gewisse Hysterie, die viel größer wirkt, als sie ist. Ich nenne das immer, das sind Stürme im Wasserglas, die man früher in seinen realen Bubbles, wenn man in seinem Freundeskreis war, hatte man auch Leute, die komplett unterschiedlicher Meinung waren, aber das Ganze wurde eben nicht noch von außen beobachtet und noch durch Likes und Kommentare verstärkt. Das ist jetzt etwas, deswegen sehe ich das zwar relativ entspannt, aber ich beobachte doch auch eine gewisse giftige Diskussionskultur dann teilweise, was auch Spiele betrifft. Das hat man bei Assassin's Creed Shadows so ein bisschen gemerkt, das jetzt angekündigt worden ist von Ubisoft, also das spielt ja in Japan. Und da geht es auch wieder um die Identifikation mit einem Helden, denn der Helden, der eine Samurai, ist ein Schwarzer. Und da entbrannte sofort die Diskussion, wie das denn sein kann, dass man da einen schwarzen Samurai spielt. Ubisoft war natürlich vorbereitet, die haben recherchiert und es gab natürlich auch Schwarze in Japan zu der Zeit, die eben auch, da bin ich jetzt aber nicht im Thema, das habe ich nicht recherchiert, aber jedenfalls konnte Ubisoft auch anhand von Fotos tatsächlich aus der Zeit zeigen, dass das in Anführungsstrichen keine reine Erfindung ist. Insofern, und jetzt sind wir bei dieser komischen Vermischung von Realismus und Politik, insofern auch keine Agenda sei. Und darüber haben sich die Leute ganz stark aufgeregt, so nach dem Motto, jetzt muss ich hier in meinem alten Japan auch noch einen Schwarzen spielen. So.
Müssen sie ja nicht, denn dann müssen sie das Spiel nicht kaufen.
Also, richtig.
Also ich verstehe diesen Punkt nicht. Und auch, ja, also das hatten wir ja auch schon öfter jetzt wieder, wenn es um die Frage geht, ja, aber dann es gab sehr wenige Schwarze in, oder afrikanerstämmige, in, egal jetzt ob in Japan oder in Zentraleuropa, und klar, gab es wenige. Aber dann ist auch die Frage, muss man jetzt in jedem Spiel die statistisch häufigste Person spielen? Dann müsste man auch viel mehr Spiele machen mit Heldinnen, weil es einfach sehr viele Epochen gab, wo es viel mehr, also nicht viel mehr, aber statistisch mehr Frauen als Männer gab. Das wäre auch schon so ein Punkt. Und man spielt ja doch immer außergewöhnliche Leute auch. Also man spielt ja sowieso immer die Exoten, den Ritter oder den Samurai. Das ist auch, wenn man da jetzt eine Statistik der japanischen Bevölkerung macht. Also wenn eigentlich müsste man zu diesen Kritikern gehen und sagen, na gut, ihr wollt ein realistisches Spiel über Japan aus der Zeit, dann spielt ihr jetzt einen männlichen oder noch eher eine weibliche Reisbauerin. Und spielt halt der Leben für die nächsten 60 Stunden.
Ja, ich kann mich da ähnlich drüber amüsieren tatsächlich. Beobachte das dann gerne von außen, weil ich noch weiß, in den 80ern hätte es da eben gar keinen Aufschrei gegeben, behaupte ich jetzt mal frech. Weil man da noch wesentlich, was das anging, auf Spielerebene toleranter war auch. Und mittlerweile ist es eben so, dass natürlich aus einer ganz bestimmten Ecke kommt, dass es Leute gibt, die wollen eben, wenn die ihr Abenteuer erleben, genau diese Stereotype, weil sie vermutlich, also weißer Held, so und so dargestellt, der ist bitte ein Samurai und nicht anders. Das ist auch die Angst so ein bisschen vor der eigenen Konfrontation vielleicht mit diesem für sie gefühlten Widerspruch, der auch gar keiner sein muss. Also man sucht eher das Vertraute und die Verstärkung, und dann sind wir natürlich auch wieder bei der Bubble.
Ja, bei der Bubble und bei einem Begriff, den wir gar nicht so oft drinnen hatten, aber den du schon ein paar Mal erwähnt hast, glaube ich, ist schon die Frage der Identität und Geschichte, weil da können wir den Bogen zum Anfang wieder spannen. Also Geschichte hat, eine Funktion von Geschichte ist schon auch immer die Bestätigung von Identität, egal ob jetzt kollektive Identität, wenn es um Nationen oder größere soziale Gruppen geht, oder halt eine persönliche Identität. Also da sucht man sich so Bausteine, wo man sich, du hast ja auch gesagt, dieses Wiederfinden, Wiedererkennen. Und das ist halt eine Funktion dafür, das machen wir damit, also das machen die Spielerinnen mit dem Spiel. Und da kann ich leider noch nicht sehr viel Profundes dazu sagen, aber auch immer zu diesen Irritationen, die es gibt. Die gab es ja auch, wenn man plötzlich Frauen spielen konnte im Zweiten Weltkrieg, also Soldatinnen. Das war bei Battlefield 5, glaube ich, wurde das ja auch ganz groß diskutiert. Auch da gab es Soldatinnen, natürlich, statistisch gesehen gab es sehr viel mehr männliche Soldaten als mit Abstand als weibliche Soldatinnen. Trotzdem ist es absolut opportun, das in einem Spiel darzustellen. Und es ist dann schon die Frage, warum irritiert das so stark? Und wir hatten ja beide Beispiele, also jetzt gibt es einen schwarzen Samurai, aber es gab ja schon längst die weißen Samurais. Und also schon vor Tom Cruise gab es ja auch den amerikanischen Samurai, der eigentlich genauso irritieren könnte, aber nicht so irritiert hatte. Also da ist es dann auch eine sehr spannende Frage, warum irritiert das eine und das andere nicht so?
Das hast du schön zusammengefasst. Ich denke auch, dass diese kulturellen oder vielleicht auch sogar national geprägten Debatten, die in anderen Ländern anders stattfinden, dass die eben sehr viel über die Mentalität der Zeit oder einer bestimmten Gesellschaftsschicht oder einer Gruppe verraten, aber dass die selten, sage ich mal, hilfreich sind, um sich mit der Qualität oder dem Unterhaltungswert eines Spiels zu beschäftigen. Wir beide wissen das. Wir können diesen Abstand, diese Distanz sofort herstellen und suchen vielleicht auch eher bewusst mal den Widerspruch, mit dem man nicht vertraut ist. Gerade weil sowas ja auch Spaß machen kann, damit zu experimentieren. Aber ja, ich denke, wir konnten auch nur anreißen, wie breit gefächert eigentlich dein Forschungsbereich ist. Und du hast es auch immer angedeutet, dass du an der einen oder anderen Stelle noch mal tiefer gehen könntest. Ich würde mich freuen, wenn wir beide vielleicht noch mal irgendwann über ein recht konkreteres Thema sprechen können, vielleicht sogar über ein spezielles Spiel.
Ja, sehr gerne. Also, wir werden einen Zeitpunkt finden, wo es sich gut ausgeht.
Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Gespräch. habt vielleicht auch ein bisschen was mitgenommen von Eugen Pfister, der wie gesagt bei Spielvertiefung schon einmal Thema war, und zwar mit dem Aufsatz, wie es wirklich war. Das könnt ihr nochmal nachlesen. Ja, ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.